Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, bezüglich einem Artikel der Spezialkräfte in den USA heißt es, das United States Naval Special Warfare Command, auf Deutsch Marinekommando für spezielle Kriegsführung der Vereinigten Staaten, ist das Führungskommando für die Sondereinsatzkräfte der US Navy. Das Kommando untersteht dem US Special Operations Command und wurde am 16. April 1987 auf der Naval Amphibious Base Coronado in Coronado bei San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien aufgestellt. Als maritimer Teil des US Special Operations Command stellt es die ständige Einsatzbereitschaft, Ausbildung und Verfügbarkeit der unterstellten Einheiten für Einsätze auf der ganzen Welt sicher. Die Personalstärke beläuft sich laut offiziellen Angaben Stand 2010 auf 5.400 Mann. Davon sind 2.450 Navy SEALs und 600 Special Warfare Combatant Craft Crewmen. Wir sehen also in diesem Bericht, dass dieses Marinekommando für die spezielle Kriegsführung eingesetzt wird. Und heute befassen wir uns mit Kapitel 6, und zwar den Versen 1 bis 8, wo das Brechen der ersten vier Siegeln ersichtlich wird, um Gottes Gericht auf Erden zu vollziehen. Und sein Gericht ist akkurat und er benutzt dabei seine spezielle Elite, sodass seine Kriegsführung dementsprechend ausgeführt wird. Doch bevor wir in den Predigtext einsteigen, lasst uns kurz aufgreifen, was wir zuvor in den Kapiteln 4 und 5 besprochen haben, um eine bessere Übersicht zu dem heutigen Bibeltext zu haben. In den Kapiteln 4 und 5 wurde die Souveränität Gottes und des Lammes hervorgehoben. Aber auch die Göttlichkeit und die Verherrlichung des Lammes waren mit Gott, dem Vater, absolut identisch. Und das geschlachtete Lamm wurde als einziger in Kapitel 5 als würdig befunden, um das unausweichliche Gericht zu vollstrecken, das das Buch Gottes mit den sieben Siegeln empfangen durfte. Christus hat bereits alle Macht vom Vater empfangen und seine Herrschaft über die Reiche der Erde liegt in seinen Händen. Jetzt ist er nicht mehr das schwache Lamm, das man verachtend behandeln kann, sondern der unangefochtene Überwinder, dem alle Autorität gegeben worden ist. Das heißt nicht, dass der Feind schon endgültig besiegt ist, der noch immer sein Unwesen treibt. Es heißt, dass der Herr das Geschehen in seiner kompletten Gewalt hat. Und er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Genauso wird es in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 25 aufgezeigt. Wohlgemerkt, wenn wir uns dann das fünfte Siegel anschauen, dann wird sehr deutlich, dass auch Christen sich auf der Erde befinden und noch nicht entrückt worden sind, während das Gericht Gottes weiter aktiv ist. Das heißt auch, dass die Gemeinde zur Zeit des Johannes alle vorhergehenden vier Siegel erlebt hat. Dies erklärt auch die Ermahnungen in den sieben Briefen, angesichts des Leidens durchzuhalten. Denn das durch die Siegel ausgelöste Leiden hatte bereits im Leben der sieben Gemeinden, an denen Johannes geschrieben hat, begonnen. Und dieser kommende Abschnitt in Offenbarung Kapitel 6, die Verse 1 bis 8, offenbart tatsächlich, dass zerstörerische Ereignisse von Christus sowohl zu Erlösungs- als auch zu Gerichtszwecken herbeigeführt werden. Es ist somit Christus, der auf seinem Thron sitzt und alle Prüfungen und Verfolgungen der Gemeinde kontrolliert. Und sie betreffen das Leiden. die allen Nachfolgern Christi auferlegt werden. Und es sind auch Prüfungen, die als Strafe für diejenigen gedacht sind, die Christen verfolgen oder das Königtum Christi ablehnen. Damit sind auch ungehorsame Christen gemeint, wie Levitikus 18 die Plagen bezüglich Gottes Volk inkludiert. Und vergessen wir nicht, dass die sieben Gemeinden repräsentativ für alle Gemeinden auf dieser Welt stehen, sodass auch die gegenwärtige Versammlung von den ersten vier Siegeln, die wir heute in den Fokus nehmen, betroffen sind. Das bestätigt auch Matthäus Kapitel 24, die Verse 3 bis 9, wo der Herr Jesus verschiedene Plagen anspricht, welche bis zu seiner Wiederkunft stattfinden werden. Und diese stimmen auch mit unserem Text überein. Und das heißt auch, dass die Siegel hier nacheinander geöffnet werden. Aber die Ereignisse, die sie beschreiben, wie wir sie zurzeit haben, parallel ablaufen und nicht nacheinander. Die großen Kriege, die Hungersnöte und Seuchen sowie die massiven Gemetzel, Siegel 1 bis 4, finden zusammen mit der Verfolgung des Volkes Gottes, das in Siegel 5 beschrieben wird, gleichzeitig statt und sind kein Phänomen vergangener Natur. Dazu sind die Siegel gebrochen worden, was impliziert, dass sie nicht mehr geschlossen werden und so weiterhin ihre Aufgabe erfüllen. Das unterstreicht auch Siegel 1, da das Siegen eine konsequente Sache ist und nicht für eine gewisse Zeit beschränkt ist. Wohlgemerkt, einer der starken Hintergründe für diese Passage ist Sacharja Kapitel 6, die Verse 1 bis 8. Denn dort werden vier Gruppen von Pferden unterschiedlicher Farbe, fast identisch mit den Farben in der Offenbarung, von Gott beauftragt, die Erde zu patrouillieren und diejenigen Nationen auf der Erde zu bestrafen, die sein Volk unterdrückt haben. Die angegebenen Pferde in Offenbarung Kapitel 6, die Verse 1 bis 8, bedeuten also, dass gezielte Katastrophen auf der ganzen Welt von Christus verursacht werden, um gemäß dem Gericht Gottes Gerechtigkeit walten zu lassen. Das bestätigt auch der Kontext von Kapitel 6. Das ist also die Ausgangslage, die es zu beachten gilt. So lasst uns nun den Predigttext heranziehen. Und zwar besprechen wir heute Offenbarung Kapitel 6, die Verse 1 bis 8, wo es heißt: Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete. Und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen, wie mit Donnerstimme sagen: Komm und sieh. Und ich sah und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm eine Krone gegeben. Und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen: Komm und sieh. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen: Komm und sieh. Und ich sah und siehe, ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach: Ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Doch das Öl und den Wein schädige nicht. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen: Komm und sieh. Und ich sah und siehe, ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name ist der Tod, und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Ihr Lieben, die ersten zwei Verse befassen sich nun mit dem ersten Siegel. Und wir sind nun bei Vers 1, denn da sieht Johannes das Lamm, wie es eines von den Segeln öffnet. Zudem hört Johannes eines von den vier lebendigen Wesen, welches das erste von den vier lebendigen Wesen ist. Die vier lebendigen Wesen haben wir in Offenbarung Kapitel 4 und 5 gesehen. Und sie sind himmlische Geschöpfe der höchsten Rangordnung. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht. Beziehungsweise preisen sie Gott. Zusätzlich konnten wir sehen, dass jedes der vier lebendigen Wesen mit einem Geschöpf dargestellt wurde, wo es auch Ähnlichkeiten zum Alten Testament gibt. Und diese verkünden die vier Siegel. Das erste Lebewesen verkündet dem Johannes, komm und sieh. Und diese Phrase, komm und sieh, taucht ebenso in Johannes Kapitel 1, 46 oder Johannes 1, Vers 39 auf. Und in allen Fällen beschreibt es ein aktives Zugehen auf das Gesagte, welches eine konkrete Sache offenbaren soll. Wo nach dem bewussten Kommen das klare Sehen in der Fortsetzung zu erkennen ist. Mit anderen Worten sagt das lebendige Wesen zu Johannes, folge mir nach, da ich dir etwas Wichtiges zu zeigen habe. Aber beachten wir auch, wie er es sagt, und zwar wie mit Donnerstimme. Das ist ein signifikantes Merkmal dafür, dass es sich um eine ernste Angelegenheit handelt. Und das ist es auch. Im Psalm 104, Vers 7 kommt die Donnerstimme so zum Ausdruck. Aber vor deinen Schelten flohen sie, vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Oder in Hiob 39, Vers 25 erfahren wir jenes. So oft das Schofarhorn erklingt, ruft es Hui, von ferne wittert es die Schlacht, die Donnerstimme der Heerführer und das Kriegsgeschrei. In Vers 2 beschreibt dieses erste Lebewesen nun, was es zu sehen gibt. Da tritt ein weißes Pferd in Erscheinung. Johannes verwendet auch hier das Verb siehe, was aus dem Hebräischen entspringt und man der Sache besondere Beachtung schenken soll. Aufmerksamkeit wird hier gefordert und man sollte besser beide Ohren richtig einsetzen, damit man auch dem ganzen Gehör widmen kann. Das erste Lebewesen, das wir hier vor uns haben, führt also das weiße Pferd auf. Und der Reiter des Pferdes hat einen Bogen gehabt. Nebst dem wurde ihm eine Krone gegeben. Und er wird hier in dieser Kombination so beschrieben, dass er so ausgezogen ist, als ein Sieger, um zu siegen. Und es geht hier nicht um den satanischen Charakter des falschen Messias, wie einige behaupten. Und um diese Argumentation zu stützen, dass es sich tatsächlich nicht um den Antichristen handelt, sei hier Folgendes zu sagen. Die Kennzeichen der vier Reiter liegen auf den Farben und deren Ausstattung. Erstens, die Farbe Weiß unterscheidet sich sehr stark von den anderen Farben, Pferden. Weiß steht in einem massiven Kontrast zu Feuerrot, Schwarz oder dem fahlen Pferd. Weiß kann sowohl für Reinheit als auch für den Sieg angewandt werden, wie es bei den Römern der Fall war und vor allem in Saharia zu sehen ist. Drittens ist die Wahl des Pferdes in dieser Symbolik für Krieg. Psalm 147, Vers 10 unterstreicht die Kraft des Pferdes so. Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses. Viertens, der Reiter hat eine Krone bekommen, weil es ihm von Gott gewährt und wie es bei den Olympischen Spielen der Fall war. Fünftens, der Reiter auf diesem Pferd ist ausgezogen, um als ein Sieger zu siegen. Es ist auch interessant, dass der Herr Jesus in Offenbarung Kapitel 19 auf einem weißen Pferd zu sehen ist, aber mit vielen Kronen und nicht nur einer Krone als Sieger hervorsticht. Außerdem wird die Krone in Offenbarung Kapitel 6 mit Stephanos und die Kronen in Offenbarung 19 mit Diadema im Griechischen angezeigt. Zudem ist hier von der griechischen Konstruktion eine einmalige Handlung gegeben, um die Errungenschaft herbeizuführen, was auch ihm gelingen wird. Und sechstens, das Alte Testament verwendet auch den Bogen als Symbol für das Gericht im Kampf, wenn man unter anderem Habakuk, Kapitel 3, Vers 9 berücksichtigt. Dort wird der Bogen mit Gott im Einklang gebracht. Doch dazu auch ein historischer Bericht. Das Bild eines Bogenschützen auf einem weißen Pferd könnte die Zuhörer im Römischen Reich erschrecken. Die einzigen beritteten Bogenschützen, mit denen die meisten vertraut waren, waren die Parther, deren Taktik und Fähigkeiten sie zu Roms gefürchtetsten Feinden gemacht hatten. Die alten persischen Armeen, deren Erbe die Parther waren, besaßen heilige weiße Pferde. Parther hatten römische Armeen in einigen Kriegen der jüngeren Zeit besiegt. Die Fähigkeiten der Parther als Bogenschützen waren allgemein bekannt. Und auch andere zeitgenössische apokalyptische Autoren deuteten auf eine gefürchtete parthische Invasion hin. Doch selbst wenn man sich nur auf den Bogen stützte, hätten die antiken Zuhörer sofort verstanden, dass diese Reiter erobern und Krieg bedeutete. Doch die Konklusion lautet daher, dass man in all den genannten Punkten unmöglich sagen kann, dass es sich hier um einen profanen, also bösen Herrscher handelt. Aber man beachte auch, dass hier nicht eine exakte Identifizierung mit Christus aus Offenbarung 19 erfolgt, obwohl Ähnlichkeiten bestehen. Daher dürfen wir nicht vorschnell die Person unseres Herrn selbst einführen, da in Offenbarung 19 der endgültige Triumph in den Vordergrund tritt, gefolgt von den Herrscharen des Himmels. Und dort ist er mit einem Schwert und nicht mit einem Bogen wie hier ausgerüstet. Ja, aber wer ist dann dieser Reiter? In unserem Kasus geht es also um das Symbol der siegreichen Macht, das sich in dem Gericht des weißen Pferdes zeigt. Und es ist ein voranschreitendes Merkmal, das sich auf Erden durchsetzen wird, wo die irdische Macht zerschlagen und das Reich des Christus mit einem ewigen Stand brillieren wird. Das ist also die erste Öffnung des ersten Siegels im Geheimnis der göttlichen Absichten. Die drei folgenden Reiter entsprechen auch wie dem ersten personifizierte Wahrheiten, die Gott für seine Zwecke gebraucht. Und unser erster Anwendungspunkt für heute lautet das Niederschlagen der irdischen Macht. Der Reiter auf dem weißen Pferd zeigt den voranschreitenden Triumphator, der aus diesem Kampf hervorgehen wird. Das kann für manche paradox klingen, wenn man sich unsere heutige Welt anschaut und wo das Siegel schon aufgemacht worden ist. Wie kann man dann sagen, dass Christus tatsächlich in diesem Modus tätig ist, wenn doch der ganze Globus tobt, würden später oder ahnungslose betonen. Oder wisst ihr, manche Christen haben sich vielleicht gefragt, ob Christus wirklich der Herrscher über katastrophale Umstände war oder ist, wie beispielsweise die grausame Massenverfolgung nach dem Brand von Rom im Jahr 64 nach Christus oder auch die gegenwärtigen Massaker in Afrika und wo auch immer sie stattfinden. Wo ist also dieser Sieger, von dem die Heilige Schrift redet? Ist es vielleicht eine Fantasievorstellung, damit man irgendwie das Leben übersteht? Manche würden vielleicht sagen, dass mit einer eingebildeten Illusion es leichter fällt, den Alltag zu bewältigen, auch wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Doch dabei vergessen all diese Leute, dass der Herr Jesus bereits auf seinem Thron sitzt, wie wir mit totaler Sicherheit feststellen konnten. Und er selbst hat nach seiner Auferstehung in Matthäus Kapitel 28, Vers 18 jenes bekräftigt. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. In Ordnung, schön und gut, aber wie zeigt es sich in der Praxis? Denn jeder kann postulieren, also behaupten, dass er alle Macht im Himmel und auf Erden hat und man findet keine entsprechenden Resultate. Aber auch die tatkräftigen Ergebnisse liegen in der Hand. Nero, der sich für einen unbesiegbaren Gott gehalten hat, hat am 9. Juni 68 nach Christus mit Hilfe eines Bediensteten Selbstmord begangen. Ein Hitler, der sich laut Deutschlandfunk in seinen Reden und Schriften auffallend häufig auf einen allmächtigen Gott bezogen hat, der das deutsche Volk zur Weltherrschaft führen soll und die Juden mit aller Härte massakriert hat, ist mit seinem Reil brachial zerschmettert worden. Und dabei ist er von seinem Thron so tief gefallen, dass auch er sich das Leben genommen hat. Wir sehen also, dass der Sieger sich in der Historie durchsetzt. Auch wenn Menschen temporär leiden, so schlägt er dann zur angemessenen Zeit mit gewaltiger Kraft zu und richtet so, wie es Gottes heiligen und gerechten Willen obliegt. Und lasst es uns die Passage in Offenbarung 19,11 genauer anhören, wo der Herr Jesus markant als letztlicher Sieger hervorgehen wird. Da heißt es, und siehe, ein weißes Pferd, und der, der aufsaß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seien wir also so zu 100% gewiss, dass Christus weiter kämpft und richtet. Schreiten wir nun zu dem zweiten Siegel, das in den Versen 3 bis 4 auftaucht. Und da hört Johannes das zweite lebendige Wesen nach dem Aufbrechen des zweiten Siegels wieder sagen, komm und sieh. Auch hier soll er dem Ruf des zweiten lebendigen Wesen nachgehen und schauen, wie es sich mit der gegebenen Situation verhält. Johannes hat nach dem gehorsamen Kommen einen klaren Überblick erhalten, wo ein anderes Pferd ausgezogen ist. Das heißt, dass es sich vom ersten differenziert. Es trägt nämlich die Farbe Feuerrot, was sich nach einem Pferd anhört, das ein äußerst aggressives Potenzial hat. Und wie werden wir sehen, dass es auch ist. Denn dem festgesetzten Reiter wurde die Aufgabe übertragen, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollen. Und schon alleine die Farbe Rot drückt ihr Charakteristikum aus. Aber hier wird es auf ein noch höheres Niveau gebracht und mit Feuerrot gekennzeichnet. Und bei seiner Pflicht empfängt er auch ein großes Schwert. Aber was will der Autor damit konkret sagen? Der zweite Anwendungspunkt, den wir nun aufführen, wäre folgender. Das Aufgeben des irdischen Friedens. Dass Rot die Farbe des Blutes ist, wird aus dem Kontext sehr klar verstanden. Und die Farbe jedes Pferdes entspricht der Mission des Reiters. Neben dem weißen Pferd als Eroberer ist nun dieses rote Pferd ausgesandt worden, um Blutvergießen zu vollstrecken. Ein geschichtlicher Kommentator meint dazu, das Schwert war im Alten Testament und in der späteren Literatur oft ein Symbol für die kriegerische Strafe. Und Rot war die Farbe, die am stärksten mit Krieg und Blutvergießen assoziiert wurde. Daher ist der rote Planet nach dem römischen Kriegsgott Mars benannt. Die blutigen Unruhen von 68 bis 69 nach Christus, als drei Kaiser in römischen Bürgerkriegen nacheinander getötet wurden, könnten ein Beispiel für dieses Prinzip sein. Geschwister, verpassen wir das nicht. Es ist Gott, der über den Frieden auf Erden verfügt, und nicht die Machthaber selbst, wie viele Menschen denken. Der egoistische Mensch denkt, dass er die Kontrolle über diesen Globus in seiner Hand hält, aber er täuscht sich immens. Denn man kann nicht über etwas herrschen, das nicht in seinem Machtbereich ist. Und wir haben vorhin schon gesehen, was aus zwei der mächtigsten Diktatoren auf Erden geschehen ist, die das gedacht haben. Aber die Heilige Schrift spricht eine ganz andere Sprache. Denn wenn Gott sich dazu entschließt, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie sich einander hinschlachten sollten, dann geschieht das unwiderruflich und ohne Erbarmen. Beachten wir auch das Mittel. Da es sich nicht um ein kleines Schwert handelt, da wird ein großes Schwert im Einsatz des Herrn erwähnt. Und dieses Schwert ist imstande, großes Verderben anzurichten, jeden erdenklichen Frieden auf Erden zu brechen, wenn Gottes Hand eingreift. Elford drückt es auch prägnant aus, wenn er sagt, er stellt für uns den Verlust des Friedens auf Erden dar, das gegenseitige Töten, die Herrschaft des Schwertes als eines der vorbestimmten Begleiterscheinungen der wachsenden und siegreichen Macht Christi und als eine der weltweiten und weltumspannenden Vorbereitungen für sein Kommen. Und wenn wir in Gottes Wort schauen, dann bestätigt es unsere Auslegung, wo der Herr Jesus selbst in Matthäus 24, Vers 7 Folgendes vorausgesagt hat. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Ziehen wir auch an dieser Stelle zwei Exemplare heran, wo ein massives Schlachten vorgekommen ist. Einmal haben wir da den Ersten Weltkrieg. Und da hat man diese Statistiken angegeben. Etwa 17 Millionen Menschen, darunter sowohl Soldaten als auch Zivilisten. Die Zahlen variieren, aber allgemein werden von etwa 17 Millionen Toten ausgegangen. Der Krieg wurde 1914 bis 1918 ausgeführt und umfasste viele Länder, darunter Deutschland, Österreich, Ungarn, Frankreich, Großbritannien und Russland. Bei dem Zweiten Weltkrieg war es so. Der Zweite Weltkrieg, der von 1939 bis 1945 dauerte, forderte über 60 Millionen Todesopfer. An dem Krieg waren über 60 Staaten beteiligt und über 110 Millionen Menschen trugen Waffen. Der Krieg umfasste weltweite Kampfhandlungen und führte zu den Verbrechen des Holocaust, bei dem Millionen Juden, Sinti und Roma sowie andere Minderheiten ermordet wurden. Die Sowjetunion hatte die höchsten Opferzahlen mit 27 Millionen Toten, gefolgt von Polen mit 5 Millionen Toten. Der Zweite Weltkrieg endete mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands und Japans. In den soeben genannten Beispielen ist kein Zufallsprinzip zu erkennen, sondern die Hand des souveränen Lenkers der Weltgeschichte, der alles im überragenden Griff hat, sodass nichts aus seinen Händen entgleitet. Der Könige ein- und absetzt nach seinem göttlichen Belieben, der Frieden gibt und Frieden nimmt, wann auch immer es ihm danach verlangt und so zu seinem endgültigen Ziel kommt. Und es sei hier besonders angemerkt, dass wir daraus nicht schlussfolgern dürfen, dass Gott es gefällt, wenn Leute sich nach Lust und Laune abschlachten. Aber der scheinbare Friede, den die Menschen ohne Gott wollen, wird jedoch ihnen nicht gewährt werden. Und wir kennen das schon von Paulus in 1. Thessalonicher 5, die überhebliche Position der Leute verkündet. Wenn sie Frieden und Sicherheit sagen, da wird das Verderben kommen. Das Übel auf der Welt ist nicht Gottes Schuld, sondern ein Resultat der Sünde, weil der Mensch sich von Gott entfremdet hat. Und Gott ist kein teilnahmsloser König. Er interveniert immer und immer wieder. Doch das hier angegebene Schwert umfasst auch die Verfolgung von Gläubigen. Es ist ein Teil seines souveränen Plans, sodass Christen sich nicht entmutigen lassen dürfen, sondern den Namen Jesu vor der Welt trotz Widrigkeiten zu bekennen. Aber das heißt auch, dass Gott in den vier Reitern antagonistische, also gegensätzliche Kräfte, welche satanisch sind, ausnutzt. Wenn Christen zum Beispiel verfolgt werden, dann werden so die wahren von den falschen Christen getrennt. Und nachdem wir uns die ersten zwei Siegel angeschaut haben, kommen wir zu dem dritten, welches in den Versen 5 bis 6 behandelt wird. Denn da hört Johannes das dritte lebendige Wesen, welches in Offenbarung 4 mit einem Menschen verglichen wurde. Wieder soll Johannes kommen und sehen. Dann richtet Johannes die Aufmerksamkeit auf das dritte Pferd, das die Farbe schwarz trägt. Hinzu hat die Person, die auf dem Pferd sitzt, eine Waage in der Hand. Addierend hört Johannes eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die gesprochen hat: ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Doch das Öl und den Wein schädige nicht. Hier wird nicht angegeben, wessen Stimme es ist, da es sich nicht primär um die Stimme handelt, sondern es verweist auf den vorliegenden Gegenstand hin und erläutert auch dessen Angelegenheit. Der dritte Anwendungspunkt an dieser Stelle läutet ein: die Erschöpfung der irdischen Reichtümer. Die Farbe schwarz weist auf die traurige Natur der Beschäftigung des Reiters hin. Und dieser Reiter hat eine Waage, was hier das Symbol der Knappheit repräsentiert, wie es in Hesekiel Kapitel 4, Vers 16 zu bemerken ist, wo man das Brot nach dem Gewicht und mit Sorgen essen und man nach dem Maß und mit Entsetzen Wasser trinken soll. Hier wird ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar ausgeführt. Aber der Öl und das Wein sollen verschont bleiben. Was dieses Thema betrifft, So könnte eine Aufzeichnung eines Interpreten richtig sein, wenn er angibt: In der antiken Welt standen zwei Waren für eine Zeit des Hungers, da in solchen Zeiten Lebensmittel nach Gewicht rationiert wurden. Diese Hungersnot wird ernst sein, aber nicht völlig verheerend, da das Quark Weizen, das für einen Denar oder einen Tageslohn erhältlich ist, genug für eine Familie wäre, während die drei Quarks Gerste 3 Tage lang ausreichen würden. Diese Preise lagen grob 8 bis 16 Mal über den normalen Preis. Das Öl und der Wein, die luxuriösen Waren darstellen, waren nicht betroffen. Wären jedoch nur für die sehr Reichen erhältlich, da alle anderen ihr gesamtes Einkommen für die Grundbedarfsartikel ausgeben würden. Laut Malteser Hilfsdienst soll die gegenwärtige Lage in bestimmten Ländern so angezeigt werden: Jeder vierte Mensch, insgesamt ca. 250 Millionen in Afrika, leidet an Hunger oder Unterernährung. Besonders gravierend ist die Lage in Ländern wie der DR-Kongo, im Südsudan oder in Somalia, deren Situation laut Welthungerindex Stand 2020 als sehr eingestuft wird. Zudem spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle, aber die lang anhaltenden Dürreperioden kann man nicht ausblenden. Und beachten wir auch, wo Christen eine verfolgte Minderheit sind, dann werden sie stärker betroffen sein. Hungersnöte können zwar alle betreffen, aber gerade in solchen Zeiten begrenzter Nahrungsmittelversorgung werden Christen von den Ersten sein, die davon betroffen sind. Sie werden verfolgt, indem sie nicht den gleichen Zugang wie andere zu den grundlegenden Gütern des Lebens haben. Und ihr Lieben, eine solche Verfolgung findet nicht nur in anderen Ländern statt, sondern wird eine weltumfassende Dimension haben. Da Satan die Gemeinde verfolgt und Christen werden dazu aufgerufen, keine Kompromisse einzugehen. Bis heute soll es in Ländern wie Indien oder vielen muslimischen Ländern bei Naturkatastrophen den Christen oft Hilfe verweigert werden, da sie sich weigern, Kompromisse mit den weltlichen Wirtschafts- und Sozialsystemen zu machen. Und diejenigen, die jetzt wegen ihrer Treue zu Christus wirtschaftliche Entbehrungen erleiden, werden von ihm bei der Vollendung aller Dinge belohnt werden, da er ihnen für immer Hunger und Durst nehmen wird. Genau so, wie es Offenbarung Kapitel 7, Vers 16 preisgibt. Nun sind wir bei den abschließenden Versen 10 bis 8 angelangt. Und diese zeigen uns das vierte Siegel auf. Johannes folgt beim Öffnen des vierten Siegels den Hof, zu kommen und zu sehen. Sein Augenmerk wird auf die folgende Szene gerichtet. Das Brechen des vierten Siegels veranlasst dem vierten Lebewesen das Kommando zuzurufen. Und dieser letzte Pfarrer, der freigelassen worden ist, trägt den Namen Tod und der Hades folgt ihm. Der vierte und letzte Anwendungspunkt für heute heißt die Zerstörung des irdischen Lebens. Hier ist das fahle Pferd von dem vierten Lebewesen offenbart worden. Das Wort fahl ist im Griechischen das Wort, von dem der Begriff Chlorophyll abstammt und bezeichnet den blassen, aschgrünen Farbton, der charakteristisch ist für eine verwesende Leiche stehen soll. Und hier ist der Personifizierte in dem Tod und die Personifikation des Ortes in dem Totenreich zu sehen. Tod und Hades sind hier als gemeinsame Partner in dem zerstörerischen Werk zu betrachten. Und sie haben also Autorität bekommen über einen gewissen Prozentsatz, da Gott es so festgelegt hat und sie so nicht ihre eigenen Wege fortsetzen können. Das ist auch mit über den vierten Teil gemeint, was ein Viertel der Erde ausmacht. Dabei zeigt sich dieses Gericht in einer vierfachen Form, wie dem Schwert, dem Hunger, den Krankheiten und den wilden Tieren. Das ist eine wahrhaftige und interessante Tatsache, dass Gott sogar bis ins feinste Detail den Tod jedes Einzelnen im Blick hat. Das Schwert, der Hunger, die Pest und die wilden Tiere stehen unter seiner Regie. Und die Geschichte schreitet so voran, wie es der Regisseur vorgibt und keinen Millimeter weiter, was seine absolute Souveränität unterstreicht. und nicht, dass es uns entgeht, denn in Jeremia Kapitel 15, Vers 2 erfahren wir dies. So spricht der Herr, wer für den Tod bestimmt ist, der gehe in den Tod, wer für das Schwert zum Schwert, wer für den Hunger bestimmt ist, der gehe zum Hunger, wer für die Gefangenschaft in die Gefangenschaft. Das heißt, dass Gott nicht nur den Blick über jeden Einzelnen im Groben hat, sondern auch mit einer messerscharfen Präzision weiß, wie wer stirbt. Und was man noch nicht übersehen sollte, ist, dass das Schwert in Siegel 2 und der Hunger in Siegel 3 anwesend sind. Aber in Siegel 4 sind alle Bestandteile vorhanden, die in den vorherigen beteuert wurden. Addierend ist in Siegel 4 die Pest und die wilden Tiere zu erfassen. Der letzte Reiter fasst im Allgemeinen die vorhergehenden zwei mit den anderen zwei in Siegel 4 zusammen. Er nutzt die vorhergehenden zwei mit den anderen zwei Wehklagen, um den Tod herbeizuführen. Das zeigt, dass alle vier Reiter miteinander agieren, da der erste Reiter den Sieg einleitet, was das Gericht angeht und der Grundton der apokalyptischen Reiter ist. Ergänzend wird die Zahl 4 in den Reiter als ein kosmischer Umfang bewertet, da die Zahl 4 eine bildliche Zahl für Universalität ist, wie in den vier Windrichtungen zu erforschen ist. Bedenken wir auch, dass die Kombination des Urteils, das in Vers 8 beschrieben wird, im Alten Testament die gesamte Bandbreite von Gottes Urteilen im Laufe der Geschichte gegen Menschen enthalten, wann immer sie ihm ungehorsam war. Und ist nicht wörtlich auf eine bestimmte Hungersnot, einen Krieg oder eine Plage beschränkt zu interpretieren. So findet es sich auch im Neuen Testament wieder, wie wir an unserer Stelle sehen können. Was wieder die gerade genannte Interpretation zementiert. Daher sind die Plagen repräsentativ für alle Weh und für alle Zeiten im Takt. Wir konnten also heute vier gerichtliche Wahrheiten in den vier Siegeln entnehmen. Erstens, das Niederschlagen der irdischen Macht. Zweitens, das Aufgeben des irdischen Friedens. Drittens, die Erschöpfung der irdischen Reichtümer. Und viertens, die Zerstörung des irdischen Lebens. Und das nächste Mal geht es weiter. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in aller Ewigkeit. Amen.